Heute geht es um die verrückte Welt der Tech-Konferenzen. Ich war total weggeblasen, was da alles so abgeht, wie viel Geld da wirklich drin steckt. Und vor allem auch habe ich mich sehr gefreut, heute mit Hans-Gerd Stuke zu sprechen, einem Co-Founder von Tiny Space. Die vermieten mobile Büroeinheiten, also Tiny Houses, die dann auf dem Festivalgelände stehen, die auf dem Konferenzgelände stehen, wo man einen Podcast aufzeichnen kann, vielleicht irgendwie ein Meeting abhält. Super spannendes Geschäftsmodell, weil natürlich auch dann ein Festivalbetreiber, ein Konferenzbetreiber dieses Tiny Space Büro vermieten kann an Gäste der Konferenz und in jedem Fall den Leuten einfach einen Rückzugsort gibt, wo vielleicht eine wichtige Besprechung in Privatsphäre und Ruhe abgehalten werden kann. War sehr, sehr cool für mich, mal einen Blick in diese Welt zu finden, dieser kleinen Häuschen, die man vielleicht schon auf der OMR oder dem Expo gesehen hat. Genau, aber ich würde sagen, wir legen direkt los. Auf geht's in die Folge mit Hans-Gerd Stuke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Hans-Gerd Stuke hier, der ein Gründer von Tiny Space ist. Das sind mobile Offices, die man aufstellen kann bei Konferenzen und Festivals und in Büros und wo es gerade eben sinnvoll ist. Habe ich das richtig erklärt?
Moin, Louis. Ja, das hast du ehrlich gesagt schon ganz gut erklärt. Finde ich gut. Ja.
Kann man so stehen lassen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also man könnte ja jetzt irgendwie Tiny Houses bauen oder ähnliches. Jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, wir bauen Offices, ist vermutlich profitabler, aber da muss man ja auch erstmal irgendwie drauf kommen.
Ja, also die Idee ist während der Corona-Zeit entstanden, muss man sagen. Und zwar so die Zeit, wo vielen von uns in der Wohnung vor allen Dingen die Decke auf den Kopf fiel. Da gab es zunehmend so den Wunsch nach einem ruhigen, anspruchsvollen Rückzugsort, der quasi irgendwie überall und jederzeit verfügbar ist. Das ist auch so die Idee, mit der wir grundsätzlich angetreten sind. Also ein innovatives, mobiles Raumkonzept zu entwickeln, was ein sehr anspruchsvolles Design hat. Und zwar in einem Design eines Tiny Houses. Tiny Houses kennen bestimmt viele Zuhörer, denke ich mal. Die drücken einfach viele emotionale Knöpfe, weil sie irgendwie süß und cozy sind. Und wir haben das, glaube ich, nochmal auf ein ganz schönes Design gebracht. Genau. So, und da gibt es sehr viele Nutzungsmöglichkeiten von so einem mobilen Rückzugsort. Und viel werden wir eben auf Events einfach als Rückzugsort so für die neue Networking Area eingesetzt, für Veranstaltungen, insbesondere halt für vertrauensvolle Gespräche.
Jetzt frage ich mich aber wenn ich mir so deinen Lebenslauf angucke, du hast quasi so in der Health-Branche bist du unterwegs gewesen, also quasi so klassische digitale Plattformen. Also du kommst jetzt nicht klassisch aus dem Handwerk, oder? Also du hast jetzt nicht irgendwie, wie man sich das erstmal vorstellt, da eine Schreinerlehre und dann Tiny Houses gebaut und bist dann auf dem Weg da reingekommen, sondern das ist eigentlich, also wirkt ein bisschen überraschend, dass das quasi ein Thema ist, wo ihr euch dann drauf gestürzt habt. Also das war wirklich ein, okay, wir sehen da ein Problem und wir wollen da eine Lösung dafür.
Ja, absolut, hast du genau richtig erkannt. Also ich habe ja schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe, ehrlich gesagt, als Vorstandsassi bei Bertelsmann meinen ersten Job gehabt. Dann war ich danach in der Musikindustrie und dann bin ich mehr oder weniger so vor guten 10 Jahren in dieses Startup-Leben in Berlin eingetaucht. Und tatsächlich habe dann erstmal zwei Firmen mit aufbauen dürfen, die mehr oder weniger, muss man sagen, im Health-Tech oder auch Ernährungsbereich unterwegs sind. Und das hat in der Tat überhaupt nichts mit Holzwerkstatt zu tun. Ich selber habe keine derartige Ausbildung. Ich bin ein klassischer Betriebswirt und ich lasse mich eigentlich motivieren einfach nur von guten, sinnvollen Ideen. Und insbesondere von Menschen, die mich inspirieren und mit denen ich Bock habe, einfach geilen Scheiß zu machen.
Und ihr saßt dann irgendwie vermutlich per Videokonferenz zusammen während Corona, habt gesehen, ey, es gibt da jetzt gerade einen großen Bedarf für irgendwie ein Office, was aber nicht in den eigenen vier Wänden ist, was man sich irgendwie im Idealfall in den Garten reinstellen kann. Das war dann der Anstoß zu sagen, lass ein neues Startup gründen?
Es war ein bisschen anders. Also es gibt einen der drei Gründer, Moritz Jüdis heißt er. Das ist einer der Gründer, der selber Handwerker ist, eine eigene Holzwerkstatt hat mit 12 Angestellten und ein sehr fortgeschrittener und spannender Unternehmer in dem ganzen Umfeld von Holzbau. Der hat wiederum den anderen Gründer, Tim Jauziems, mit dem schon Projekte gemacht in der Vergangenheit. Die ursprüngliche Idee kam tatsächlich von Moritz, muss man sagen. Moritz hatte die Idee, während der Corona-Zeit so ein Tiny House quasi jedem verfügbar zu machen. Ich bin derjenige, der sich ehrlich gesagt einfach davon am meisten noch inspiriert lassen hat. Und ich habe einfach Spaß daran, Teams zu bauen, Firmen aufzubauen und skalierbar zu machen. Und auch so ein bisschen meiner Passion von Vertrieb nachzukommen. Und ich glaube, es geht mit so einem Produkt einfach super. Und so ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut im Gründerteam. Also jeder hat da so seine sehr eigenen Stärken, die er einbringen kann.
Und hat sich das über die Zeit ein bisschen gedreht? Also weil am Anfang klingt es jetzt so, als wäre es erstmal an B2C gerichtet gewesen. Also dass einfach private Endkunden sagen, ey, ich stelle mir so ein Ding in den Garten. Und wenn ich jetzt mir die Webseite angucke oder wenn man sich jetzt so umschaut, dann wirkt es so, als wärt ihr überwiegend bei so Tech-Konferenzen, bei Festivals, vielleicht mal auf einem Campus oder sowas unterwegs.
Ja. Das trifft, also wir sind ehrlich gesagt noch ein bisschen verrückter gestartet, muss man sagen. Also B2C ist richtig, wir sind mit Zigo B2C gestartet. Aber wir sind so gestartet, dass wir wirklich die richtigen Endkunden ansprechen, die einfach kurzfristig einen Rückzugsort brauchen und gar nicht für sich hinten im Garten, sondern unsere Idee ursprünglich war, eine Stadt wie Berlin, aber genauso München, Hamburg, Mailand, Madrid, zuzupflastern mit dieser Art von Rückzugsorten, die angenehm in der Nutzung und auch ins Stadtbild passen und die du quasi wie Carsharing einfach per App buchen kannst, wann immer du das brauchst.
Aber die Überlegung war, ihr stellt die dann vor die Tür. Also so, die stehen dann einfach auf der Straße.
Wir sind rein verkehrstechnisch oder rechtlich sind wir nichts anderes als ein Anhänger mit Ladung. Ja?
So. Der dann auch da eine Woche stehen darf. Also so, da dürfte jetzt ein Tiny House.
2 Wochen darf der da stehen, der muss ihn wegbewegen, aber die Sache ist natürlich ein bisschen komplizierter. Und zwar musst du dann trotzdem, wenn du es in der Art und Weise nutzen willst, wie wir es dann noch angedacht haben, als Arbeitsplatz oder auch als Rückzugsort für ganz unterschiedliche Nutzungsbedarfe, wie auch Musiker hatten wir da schon drin, ja. Studenten hatten wir da drin, Eltern mit ihren Kindern die Schulaufgaben gemacht haben nach der Schule. Das waren alles so die Nutzungs- oder Use Cases, die wir uns so skizziert haben und die auch schon dafür eingesetzt waren. Aber dafür brauchst du eine Sondergenehmigung. So. Und wir haben einen Testlauf gemacht in Kreuzberg in Berlin. Der war auf der einen Seite super erfolgreich, weil die Leute das Produkt einfach geliebt haben. Und auf der anderen Seite wurde uns dann nach 6 Monaten auch vom Bezirk gesagt, also es ist eine coole Idee, aber ihr braucht eine Sondergenehmigung dafür.
Ja, weil ich denke mir jetzt, also ich sehe dann auf eurer Webseite dieses Haus am Potsdamer Platz stehen und denke mir halt so, ja, am Potsdamer Platz gibt's halt WeWork, da zahle ich halt für einen Schreibtisch mindestens mal 350 Euro. In euer Tiny House passen ja 2-3 Leute dann auch mal rein. So, das heißt, 1.000 Euro gespart. klingt nach einem herausragenden Geschäftsmodell. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, wenn ihr da jetzt 30 solche Anhänger da in Potsdamer Platz stellt, dass da die Stadt Berlin wirklich cool mit ist auf Dauer.
So. Ja, also das war ein Grund auf jeden Fall, warum wir quasi dann auch Ende letzten Jahres einen starken Schwenk, einen Pivot gemacht haben in Richtung B2B. Der andere Grund war aber auch, dass diese ganze Event- und Konferenzindustrie, dass die auf uns zugekommen ist, proaktiv und hat das einfach direkt bei uns angefragt. Und dann haben wir das natürlich auf Vertrieblichen deutlich stärker fokussiert. Und dann gemerkt, okay, da haben wir einen ganz klaren Bedarf, den wir decken. Und das hat sich jetzt eigentlich über dieses ganze Jahr hinaus auch mehr als bestätigt.
Und ihr seid dann auch vermutlich komplett zu einem Rentmodell gewechselt. Weil vielleicht war ja am Anfang die Überlegung auch, wir verkaufen diese Anhänger, diese Tiny-Häuser. Und das macht ihr vermutlich gar nicht mehr. Mhm. Oder könnte man es auch kaufen?
Man kann es auch kaufen, kann man auch. Genau, wir haben aber noch keins verkauft, ganz bewusst nicht, weil wir die Häuser, die wir jetzt haben, wir haben 12 Häuser, die sind so stark in der Vermietung, dass wir noch keins verkauft haben, aber wir haben eine ganze Menge Anfragen, sodass ich glaube, dass wir da demnächst Vollzug melden können, dass wir doch Häuser verkauft haben. Aber in der Tat ist unser Fokus, was das Geschäftsmodell betrifft, ist Vermietung. Zwar kurzzeitige Vermietung für so Events von 1 bis 3, 4 Tagen, mit länger dauern ja normalerweise solche Sachen nicht. Aber wir haben auch 2 Häuser in der Langzeitvermietung, wo die dann in einer sehr angenehmen Atmosphäre oder Umgebung platziert sind und wo man sich dann zurückziehen kann, um im Wesentlichen drin zu arbeiten.
Und was ist das denn, also was sind das für Kunden, die Langzeit sagen, ich stelle mir da jetzt ein mobiles Office hin?
Das eine ist der Volkspark in Potsdam, beziehungsweise die Biosphäre. Das ist, ich würde mal sagen, das ist wie ein modernes Tropenhaus, für diejenigen, die das nicht kennen. Ganz spannender Ort, ein Steinwurf weit weg von Sanssouci, also ich würde sagen, paar hundert Meter Luftlinie von Sanssouci entfernt. In einem wunderbaren Volkspark steht eines unserer Häuser. Und dort können quasi diejenigen, die in die Biosphäre gehen, in dieses Tropenhaus, sich zurückziehen und da mal einen Call machen, darin arbeiten. Aber es ist genauso gedacht für alle Potsdamer, die da durch den Volkspark gehen und sich zurückziehen wollen, um in angenehmer Atmosphäre einen Call zu machen oder ein Meeting zu machen.
Und wer bezahlt das dann? Irgendwie das HPI oder ist das dann die Stadt Potsdam?
Nee, das ist tatsächlich der Betreiber dann von dem Volkspark selbst, die für innovative Konzepte immer einfach wichtig sind, dass sie den Standort natürlich attraktiv behalten. Und genau, deswegen, also so, das ist ein Haus, was wir haben. Das andere steht in Steglitz, beziehungsweise stand, das ist uns letzte Woche angezündet worden und also ist abgebrannt. Was? Das haben wir bei LinkedIn nochmal gepostet, das ist wirklich krass und zwar auch total traurig, ehrlich gesagt, weil das ist eine vom Senat geförderte soziale Einrichtung, die dort ein Haus positioniert haben als Begegnungsstätte für Jugendliche, für Senioren, um da unterschiedliche Angebote zu machen. Und deswegen umso unverständlicher, dass sowas gemacht wird. Ja? Weiß man nicht, was in solchen Leuten vorgeht manchmal. Aber es kommt vor und dafür ist man eben in einer großen Stadt in Berlin, da passieren solche Dinge leider.
Und wer haftet da jetzt?
Also, wir haben das versichert natürlich. Ich meine, es ist unser Haus, wir haben das versichert. Jetzt ist das ein normaler Versicherungsfall.
Okay. Naja, immerhin. Also immerhin gibt es dann ein neues Haus und niemand geht dann jetzt komplett daran zugrunde.
Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach nur einfach schade. Ja. Und trotzdem hält uns das nicht auf. Ganz im Gegenteil, wir bauen jetzt 40 neue Häuser, weil wir sehr viel Nachfrage haben. Mhm, und freuen uns in erster Linie darüber, dass die Kunden, die wir haben, das Produkt total abfeiern. Ja? Wir haben regelrecht Fans von dem Produkt. Mhm. Sodass das einfach Spaß macht und wir uns schon darauf freuen, wenn wir jetzt die neue Version der Tiny Spaces nächstes Jahr dann auf die ganzen Events bringen können.
Wie skaliert ihr von 12 auf 52 Häuser? Also ihr habt quasi einfach jetzt schon die Anfragen von einem OMR-Festival, von anderen Tech-Konferenzen, von der DMX-Co und Co., die sagen, okay, wir wollen wollen dieses Angebot ausbauen, dass die Leute die Möglichkeit haben, direkt auf der Konferenz ihre Meetings abzuhalten, etc.
Ja, also alle, die bei uns dieses Jahr schon ein Haus gebucht haben, haben wir eigentlich schon reserviert für nächstes Jahr. Alle durchweg. Und auch zum Teil größere Stückzahlen. Aber wir haben auch jetzt Events, die wir gewinnen konnten, die tatsächlich 50 Häuser einfach erfordern für ein einziges Event. Und
was sind das für Veranstaltungen?
Das werden wir dann Anfang des Jahres publik machen, worum es da geht.
Ach so, das darf man jetzt noch nicht sagen.
Wir wollen da gerne noch einen schönen Überraschungskuh mitmachen.
Ja, was ich mich ja jetzt auch frage, quasi in die größere Reichweite, also quasi wo man noch mehr Stückzahl irgendwie sinnvoll nutzen könnte, ist halt dieses ganze Thema Coworking Space. Weil ich meine, klar, jetzt in Berlin wird man da keine 50 Wägen aufstellen können, aber es gibt ja durchaus diesen Trend, dass Leute dann auch aufs Land wollen zum Arbeiten und dann mal irgendwie Vacation machen, da auch zelten, das zusammen mit einem Yoga-Retreat und wie auch immer. Und das sind ja auch oft Sachen, die irgendwie nur für einen Monat oder nur für 2 Wochen im Jahr stattfinden. So, also wenn ich mir jetzt überlege, diese Tursi Digital Nomad Village zum Beispiel, die hatten halt die Herausforderung, dass sie Büroräume schaffen müssen für 50 digitale Nomaden, das für einen Monat im Jahr. Und dann werden die Büroflächen wieder nicht gebraucht. Also für sowas ist es ja eigentlich super, super spannend. Habt ihr in die Richtung auch Anfragen? Also so Coworking-Space-mäßig?
Genau. Ja, genau. Aber ich meine, es gibt natürlich diverse Anbieter, muss man sagen. Ne? Und wir haben ja mit der Art des Designs, was wir haben, und auch mit der, ich sage mal, vergleichsweise anspruchsvollen Einrichtung und dann auch ein Preispunkt, der dann einfach auch zum Teil anders ist, eine Positionierung, die sich im Premium-Segment bewegt. Da kommen wir für ganz viele Veranstaltungen in Frage, aber eben für einige auch nicht. Coworking ist sicherlich ein Thema, was zum einen für so ein Rent-Modell interessant ist, aber es gibt auch eben viele, die, was du eingangs sagtest, die sich so ein Ding einfach hinstellen wollen. Ne? Und zwar auch für langfristig. Weil sie einen Garten zum Beispiel haben oder ein zweites Grundstück oder so. Und da haben wir konkret auch Anfragen für Kauf oder für Mietkauf.
Okay, also dass Leute das quasi entweder für sich selber als für die eigene Immobilie oder aber auch zum Vermieten, also als Investment mehr oder weniger sehen. Sie sagen, okay, ich möchte da monatlich meine 300 Euro abbezahlen und dann gehört mir das Ding nach einem Jahr, nach 2 Jahren. Keine Ahnung. Lass mal über Zahlen sprechen. Was würde es kosten, sowas zu kaufen und was kostet es, sowas zu mieten? Wenn ich jetzt hier ein Festival mache oder eine Tech-Konferenz, was zahle ich da?
Also, wenn du eine Tech-Konferenz hast und du, sagen wir mal, 5 Häuser für 2 Tage brauchst, dann kannst du immer, da gibt es eine Faustregel bei uns, die heißt 1.000 Euro am Tag pro Haus.
Okay.
Ja, relativ simpel. Wenn das darüber hinausgeht, haben wir auch ein Modell, wo wir 4.500 Euro pro Monat für Langzeitmiete machen. Sowas haben wir auch. Und da kommt es natürlich immer auf die Anzahl der Monate tatsächlich an. Wie lange mietet der Kunde? Alles, was quasi über 6 oder 12 Monate hinausgeht, ist natürlich dann attraktiver. Das geht dann kann man auch Konditionen anbieten. Aber ansonsten ist es im Wesentlichen 1 bis 3 Tage ist Events, da sind wir so für mit 1000 Euro am Tag plus Logistik dabei.
Das ist eine Riesenstange Geld. Also erstens denke ich mir, krass, dass Tech-Konferenzen so viel Budget haben. Und zweitens denke ich mir, ist natürlich ein krass attraktives Geschäftsmodell für euch. Der Eindruck entsteht, aber vielleicht unterschätze ich jetzt gerade auch die Kosten für die Anfertigung von so einem Tiny House. Aber der Eindruck entsteht natürlich jetzt erstmal, dass das wahnsinnig lukrativ für euch sein muss.
Wir haben nicht umsonst von Anfang an darauf geachtet, dass wir ein sehr anspruchsvolles Produkt haben. Ja, im Sinne von, also wir haben da ein super Design, wir haben Eichenholzparkett da drin, jedes Haus hat 5G Internet, wir haben da eine Soundanlage drin, einen hochwertigen Monitor, wir haben da einen Herman Miller Aaron Stuhl drin für 1500 Euro, wo du halt auch mal 3 Tage drauf sitzen kannst und du isst je nach besser geht als vorher. Wir haben ein riesiges Eckfenster, was du ausrichten kannst in Richtung Wasser oder in Richtung Grünfläche. Das sind alles Dinge, die uns ganz essentiell unterscheiden von einem klassischen Tiny House. Ja? Die ganze Klimatechnik, die wir da drin haben, wenn es kalt ist, kannst du bei uns eine sehr gute Heizung anstellen. Und wenn es richtig heiß ist, weil das Haus draußen in der Sonne steht bei 30 Grad, hast du eine Top-Klimaanlage da drin. Mhm. Ja? Das sind so Sachen, die, ich sag mal, klassische oder einfache Telefonboxen eben nicht leisten können. Mhm. Und die Tatsache, dass wir mobil sind, also wirklich auf Rädern innerhalb von 5 Minuten aufstellbar und auch in 5 Minuten wieder abbaubar sind, bedeutet eben für die Veranstalter, dass es eine attraktive Lösung ist, die du schnell zuschalten kannst per Knopfdruck. Weil eben ganz viel natürlich auch Zeit und damit auch Kosten einhergehen, wenn es um die Vor- und Nachbereitung von Events geht. Die Fläche muss immer weiter durchvermietet werden. Das heißt, je schneller du aufbauen kannst und je schneller du wieder auch abbauen kannst, desto attraktiver und desto weniger Kosten fallen auf der Seite an. Und diese Kombination aus, wir haben ein Premium-Produkt und wir sind sehr mobil, erlaubt es einfach, dass wir auch einen entsprechenden Preispunkt aufrufen können. Und zu dem Thema Budget, also ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, wie groß dieser ganze Wirtschaftsbereich der Veranstaltung ist. Also je nachdem, welche Studie man sich anguckt, ist der ganze Veranstaltungsbereich so der 6. größte Wirtschaftszweig in ganz Deutschland. Ja, ist also gigantomanisch groß. Krass. Und alle denken immer in erster Linie an Bundesliga-Fußballstadion, das ist ein Event, aber wir sprechen hier über mehrere Millionen von Veranstaltungen, von ganz kleinen bis ganz großen, wo sich einfach 100 Leute treffen oder halt bei der OMR 80.000. Alles dazwischen sind alles Events, die potenziell für uns erstmal in Frage kommen und wo wir, würde ich sagen, bei ganz vielen von denen eben auch eine sinnvolle Ergänzung einfach sind.
Aber ist die Veranstaltungsbranche so riesig? Also ich hätte die, mit Sicherheit eine wichtige Branche, aber was fällt in Veranstaltungsbranche rein? Also ist jetzt eine Hochzeit auch eine Veranstaltung oder ein ja. Club oder ein Restaurant, was irgendwie vielleicht
also es gibt eine sogenannte, das Ganze läuft unter einem Begriff, der heißt MICE, M-I-C-E, das ist Meetings, Incentives, Conferences und Events, dafür steht das. Und in diesem Bereich sind quasi alle Locations erstmal. Ja? Also jede Location, wo eine Hochzeit drin stattfindet, aber genauso wie ein Fußballstadion. Ja? Jeder Club. Ja? Das sind erstmal die Locations, dann hast du die ganzen Event-Owner, also diejenigen, die Ausrichter sind, wie eine OMR zum Beispiel. Die mieten sich das Messegelände in Hamburg und mittlerweile weit mehr noch als das. Die haben ja schon ganze Straßenzüge mittlerweile sich gekapert.
Die mieten einmal ganz Hamburg.
Demnächst wahrscheinlich das. Hut ab, Hochachtung vor dem ganzen Team der OMR, also wirklich stark, was wir eingestellt haben. Ich find's großartig. Und dann hast du eine
schiere unzählige Anzahl von Agenturen, die sich in diesem Feld bewegen, die für große Corporates Events organisieren oder auch eben in kleineren Veranstaltungen in der ganzen Planung und Durchführung involviert sind. Da sprechen wir halt nicht über irgendwie 100, sondern sprechen über Tausende. Ja? Das sind kleine Ein-Mann-Betriebe, aber auch bis zu größeren Firmen mit vielen, vielen Angestellten, wie eine Vogdams zum Beispiel. Ja? Also ein sehr großes Feld. Und dann gibt es diesen ganzen Bereich der Corporates, also Firmen, die haben selber bis zu 200-300 Veranstaltungen, die DAX-Konzerne pro Jahr, ne? Für ihre eigenen Mitarbeiter, für Kunden, für so, das ist alles dieses Feld, was man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Alles, was in Hotels stattfindet, an Events, gehört alles zu diesem Feld dazu. Daher auch wirklich ein riesiger Wirtschaftszweig einfach.
Boah, ich bin gerade, also irgendwie hatte ich das so nie in der Form auf dem Schirm, also was da quasi Geld, was da Geld erwirtschaftet wird, weil ich finde so, Tech-Konferenzen haben immer so, viele Entwickler haben eine gute Zeit zusammen. Aber ich habe es gerade mal hochgerechnet für die OMR, wenn man, also der OMR-Festival-Pass kostet 500 Euro, Finance Forward Konferenz-Ticket kostet 899 Euro. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass 50% der Leute umsonst reinkommen, wegen irgendwelchen Presse oder irgendwie, dass man irgendwo hilft und so weiter und Leute, die exklusiv eingeladen werden. Also wenn man davon ausgeht, du hast jetzt gesagt, 80.000 Gäste, nur 40.000 Gäste zahlen, auch nur das kleine Ticket, also nur den Festivalpass, sind wir bei 19 Millionen, die da eingenommen werden. Und das ist, würde ich sagen, pessimistisch gerechnet. Wahnsinn.
Das glaube ich auch, dass das pessimistisch gerechnet ist. Also ich habe jetzt gerade noch mal parallel geguckt hier, die Maisindustrie, also global sind so über 870 Milliarden, ja, über die Besprechung. Und warte mal, Mais-Market Deutschland, der ist alleine, mal kurz gucken, was die letzten Zahlen sagen. Kann ich gerade nicht finden, aber finde ich gleich. Aber während der Corona-Zeit natürlich brutal eingebrochen alles und danach bewegt sich aber jetzt schon wieder auf Vor-Corona-Niveau. Mm-mm. Also dann weißt du ungefähr, dass das ist einfach ein großes Feld. Ja, ne? Ja.
Also auf jeden Fall muss ich da mein Bild korrigieren von, ein paar Nerds treffen sich und haben eine gute Zeit. Das ist natürlich ein Riesen-Business. Also und vor allem, also was ich ja jetzt auch gerade gar nicht alles mit berücksichtigt habe, also erstens werden es mehr als 50% sein, die den vollen Ticketpreis bezahlen. Zweitens habe ich Finance Forward gar nicht mitgerechnet. Drittens werden ja auch Getränke verkauft und Essen und es gibt quasi diese ganzen anderen Upsells, die ja noch stattfinden. Das wird schon, boah, okay, gut.
Ja, mit dem Handy gerade gefunden hier, alleine die Zahl der Veranstaltungen auf dem Tagungs-, Kongress- und Eventmarkt in Deutschland lag 2022 bei 1,7 Millionen Veranstaltungen. Ja.
Und Tendenz steigend oder fallend? Weißt du das auch?
Ja, wächst mit einem CAGR von 6,9%, wenn ich das hier richtig sehe.
Boah, okay, Wahnsinn.
Also das ist schon nicht ohne. Und deswegen auch nicht umsonst ein völlig unterschätzter Markt quasi. Ja. Ja. Aber man darf natürlich auf der anderen Seite nicht vergessen, das ist auch ein sehr fragmentierter Markt. Ja. Also es sind so viele Player da drin. Also jedes Schiff, was auf der Spree fährt quasi, ist auch Teil dieser Eventbranche. Ja.
Ja, ich muss aber sagen, also jetzt macht es für mich Sinn, dass ihr solche Preise aufrufen könnt. Und jetzt macht es auch für mich Sinn, also wenn man solche Einnahmen hat, dann sagt man natürlich auch, ey, ganz ehrlich, mir geht's erstmal drum, dass ich viele Aufgaben abgeben kann, dass ich mich nicht um alles selbst kümmern muss. Und wenn ihr sagt, okay, wir stellen dann Fahrzeug mehr oder weniger einfach nur ab, wo dann direkt ein Office drin ist, sieht hübsch aus und Internet steht, Klimaanlage steht und so weiter, ist natürlich wahnsinnig attraktiv.
Es gibt natürlich auch noch den Aspekt der Nachhaltigkeit, ne? Der ja auch gerade in der Veranstaltungsbranche ganz zentrales Element mittlerweile geworden ist. Und da sind wir auch aus der Sicht nicht ganz unattraktiv, um es mal so zu sagen, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Messestand oder einen Rückzugsort aufbauen musst und den lässt du dir irgendwo beim Eventbauer, lässt du dir den herstellen und dann lässt du ihn da erstmal zusammenschrauben und dann nachher schraubst du den wieder ab und dann wird viel davon, ganz häufig sogar alles, wieder weggeschmissen. Und wir fahren dahin, stellen da einen Anhänger ab und dann fahren wir wieder weg und dann kommen wir 3 Tage später wieder und holen das Ding wieder ab. Und dann wird es halt immer wieder verwendet und immer wieder verwendet und immer wieder verwendet und es wird nichts weggeworfen. Ist aus Nachhaltigkeitsperspektive jetzt auch schon nicht ganz unspannend.
Stimmt, denke ich jetzt auch gerade drüber nach. Jetzt nicht nur für Messebetreiber, quasi auch so ein Messestand. Ich habe auch mal Zahlen gehört, die für mich absolut absurd waren. So, ich mir dachte, okay, krass, so viel kostet dann irgendwie so ein kleiner Aufsteller, wo so ein bisschen Farbe drauf gedruckt ist. Und das wird ja alles weggeschmissen. Also es wird ja einmal produziert und dann am Ende wieder weggeschmissen. Und es ist jetzt auch nicht, also es sticht auch nicht aus der Masse heraus. Also ich würde sagen, der 0815 Messestand ist wahnsinnig teuer. Ist jetzt aber wirklich nichts, was irgendwie besonders hübsch ist oder irgendwie da heraussticht. Wenn ihr da einfach so ein Häuschen hinstellt für 3 Tage, das, also, sticht natürlich aus der Masse wahnsinnig hervor. Man hat direkt auch die Möglichkeit, dann irgendwelche Deals abzuschließen, weil man in einer schönen Atmosphäre irgendwie quatschen kann, wenn wichtige Leute vorbeikommen. Ist natürlich auch an der Stelle eigentlich interessant. Habt ihr auch solche Kunden? Also die sagen, okay, ich nehme das Tiny House als Messestand?
Ja, hatten wir jetzt gerade auf einer HR-Messe in Köln. Das ist so eine große, ist die größte HR-Messe Europas, glaube ich sogar. Die heißt Zukunft Personal. Und da hatten wir, kann ich ruhig nennen, das ist ein Partner von uns, das ist eine Recruiting-Firma, die heißt Dann Berlin. Wie der Name schon sagt, kommen die hier aus der Hauptstadt. Und die haben uns als Messestand benutzt. Und zwar genau aus den Gründen, aus Nachhaltigkeitsgründen und weil sie einfach ein interessantes Modul quasi nutzen wollten. Aber der Nachhaltigkeitsaspekt hat die da auf jeden Fall wesentlich überzeugt. Muss aber sagen, dass auch die anderen Messestände und die ganzen Planer, die damit zu tun haben, die achten schon sehr darauf, dass die Sachen mittlerweile auch viel wiederverwendet werden. Ne? Ist jetzt nicht so, dass alles weggeworfen wird, aber eben viel wird eben nicht wiederverwendet. So, und da haben wir natürlich eine ganz gute Alternative.
Ja, es ist spannend. Ich hab an dem Punkt habe ich jetzt auch nie so groß gedacht, aber es ist natürlich, also ist Totschlagargument, wenn es wiederverwendbar ist, dann, also weniger Schaden kann halt eigentlich nicht entstehen. Was ich mich jetzt noch frage, bei so einem Messestand ist das für mich klar, wenn ihr jetzt auf einem Festival steht oder auf einer Konferenz, wie ist das denn mit der Buchung von so, also ich stelle mir jetzt vor, da stehen jetzt 2 solche Häuschen. Da will ja theoretisch jeder dauernd rein. Und man hat ja auch keine Lust, dann da so ein Gespräch zu führen und dauernd geht die Tür auf und jemand anderes möchte sich reinsetzen. Wie verwaltet ihr das? Wie koordiniert ihr das? Kann man sich dann da einen Timeslot buchen und draußen an der Tür steht, ist es belegt? Wie funktioniert das?
Genau so funktioniert es. Wir haben ein Buchungstool, das bieten wir unseren Kunden mit an. Das können die nutzen. Und wenn du quasi dann das Haus betrittst, ja, dann siehst du sofort an der Tür, okay, das Haus ist dann ein iPad dran und da ist dann dran, okay, jetzt ist Louis drin und der ist jetzt noch 45 Minuten drin und dann ist das Haus entweder frei oder dann kommt der Nächste. Und dann siehst du eben, ob es frei ist und kannst über das Buchungstool einfach über QR-Codes, die an dem Haus angebracht sind, kannst du dann einfach dich in das Buchungstool einloggen und dann kriegst du einen vierstelligen Code zugesendet und dann kannst du über ein Keypad rein und dann...
Okay. Also es ist quasi sogar gesperrt, bis man einen Code bekommt und damit kann man die Tür aufschließen.
Kommt immer ganz auf die Veranstaltung an. Die meisten Veranstalter machen das nicht. Die lassen das natürlich offen. Würde ich auch machen, ehrlich gesagt, weil das also häufig ja überschaubar ist, dann sind da, keine Ahnung, 500 oder 1000 Leute. Aber wenn du eine Großveranstaltung hast und da steht ein Haus, sagen wir mal, frei auf der OMR, und da sind 80.000 Leute, dann kannst du dir sicher sein, dass das dass das Haus für irgendwas verwendet wird jederzeit und da geht es dann natürlich dann wirklich drunter und drüber. Mhm. Da brauchst du natürlich wirklich klare Regeln und muss das Haus auch mal zu sein. Mhm.
Ja, und über Telefonnummer kannst du halt auch verifizieren, wer wann drin war und hast dadurch quasi jemanden greifbar für den Fall, dass was beschädigt wird. Gerade auch in Kombination mit Alkohol, der dann auch bei solchen Veranstaltungen fließt, könnte das, glaube ich, echt interessant sein. Wie kommt man an solche Kunden ran? Also, weil ich denke mir, ihr seid ja nicht die einzigen Tiny-House-Hersteller. Aber du hast gesagt, du hast da eine Leidenschaft für Vertrieb und ich stelle mir das ganz schön herausfordernd vor, da den Fuß irgendwie in die Tür zu kriegen. Also ich meine, ihr habt jetzt auf jeden Fall die Referenzen und das macht es dann, glaube ich, für Tech-Konferenzen attraktiver, weil die schon wissen, okay, wenn ihr auf der OMR wart, wenn ihr da irgendwie bei der DMX-Co wart und Co., dann wird das Ding schon funktionieren. Aber wie war das am Anfang? Weil das hast du ja auch dann mit aufbauen müssen. Dürfen.
Genau, also wir sind natürlich in einem ganz anderen Segment unterwegs als ein Tiny House Bauer. Ein Tiny House Bauer, der ein klassisches Tiny House baut, der verkauft das Haus für irgendwas zwischen normalerweise, ich sag mal, so 80.000, 90.000 Euro kostet ein normales Tiny House, roundabout. Und das wird dann verkauft. Und dann steht das da und dann wohnen da Leute drin an irgendeinem Ort. Also da sind wir nicht. Wir haben keine Toilette, wir haben keine Küche da drin. Mhm. Wir sind ein kleiner Rückzugsort und haben eine völlig andere Zielgruppe. So, und die Zielgruppe hatte ich ja gerade schon genannt, ist ganz viel eben im Eventbereich, werden aber übrigens auch zunehmend als mobiles Podcast-Studio genutzt und gebucht.
Okay. Spannend.
Und was macht man dann eben, wenn man Vertrieb macht? Man guckt sich genau seine Zielgruppe an, man guckt, wo sind die? Und dann fängt man an, Listen zu erstellen und die durchzuarbeiten. Ja, das ist eine klassische Vertriebsaufgabe, die gut vor- und nachbearbeitet werden muss. Und wir haben jetzt ein schönes kleines Sales-Team, habe ich mit aufgebaut, die mich da oder wir uns gegenseitig unterstützen, da die Kunden in diesem Zielmarkt oder in diesen Zielmärkten zu adressieren. Mhm. Und das hilft uns jetzt, dass wir am Anfang gleich ein paar gute Referenzen natürlich gekriegt haben. Und jetzt geht es eben darum, wirklich der Player zu werden, wo alle sofort wissen, okay, Tiny Space ist die Marke und das Produkt, was ich brauche, als mobilen Rückzugsort, den ich per Knopfdruck zuschalten kann. Und da stehen wir jetzt.
Da ich also mich mit Vertrieb quasi gar nicht auskenne und immer eher auf der Produktseite war. Wie läuft sowas ab? Also so, wo kommt diese Liste her und wie läuft so ein Kaltakquise-Telefonat ab?
Also, da muss man eben wieder auch vorne bei der Zielgruppe, okay, wo ist erstmal deine Zielgruppe? Mittlerweile nutzen wir ganz unterschiedliche Kanäle, um unsere Zielgruppen zu erreichen. Ich nenne mal vielleicht ein paar Beispiele. Das eine ist, dass wir über klassisch LinkedIn und über den Sales Navigator uns Leadlisten erstellen, die in diesem Feld unterwegs sind, wo du Profile nach bestimmten Parametern eingeben kannst und dann kannst du Leadlisten erstellen, die schreiben wir an und stellen uns quasi vor und sagen, könnte sein, dass das für dein Event, was du als nächstes hast, interessant ist. Dann machen wir ganz klassische Desktop-Recherche. Gucken, okay, welche Events gibt es eigentlich wo, die bestimmten Kriterien, die Kriterien erfüllen, die auf unser Produkt zugeschnitten sind, sodass wir da auch eine echte Lösung haben und nicht jetzt quasi klassisch verkaufen müssen, sondern dass wir wirklich eine Lösung haben, die wir anbieten können. Und dann werden die durchgearbeitet und das heißt eben entweder je nach Kanal, über LinkedIn, über E-Mail, über Telefon, schreiben wir die Leute an, kontaktieren die und man hat da jetzt die klassischen Vertriebstools, CRM-Systeme, die man dann eben nutzt und dann werden die einzelnen Leads durchmassiert.
Und was ist quasi der Idealfall von so einem Outreach jetzt bei LinkedIn oder per E-Mail? Ist es dann wirklich, die Leute quasi in eine Videokonferenz zu kriegen und ihnen mal quasi ein paar Sachen zeigen zu können, ein paar Bilder zeigen zu können, ihnen das quasi ausführlich vorstellen zu können? Oder gibt es Leute, die buchen dann direkt per E-Mail und sagen, ja, passt für mich, wir bestellen zweimal, ohne jemals irgendwie gesprochen zu haben mit einem von euch?
Also wir sind ja noch relativ am Anfang, muss man sagen. Aber die Veranstaltungsbranche, auch wenn sie noch so groß ist, wie ich sagte, ist sie auch sehr fragmentiert, aber es spricht sich auch fix rum. Wir sind jetzt seit einem guten halben Jahr, muss man sagen, erst so richtig in dem Feld unterwegs. Und ich würde sagen, uns kennen die Leute schon mittlerweile ganz gut. Nicht jeder hat es von innen gesehen. Aber alle, die es von innen gesehen haben, und das waren jetzt sicherlich schon einige Tausend, die, die waren im Wesentlichen begeistert. Und dann erzählen die auch weiter davon. Und so, glaube ich, kann man eine gute Marke aufbauen um dieses Produkt herum, in der Hoffnung, dass man dann eben viel Inbound hat und nicht so viel Outbound mehr. Ja? Das ist unser Ziel. Und ja, und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
Glaubst du, also, weil wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, du hast ja sehr klassisch quasi International Business, war das, glaube ich, studiert. Glaubst du, dass da deine Erfahrungswerte aus deiner Unternehmerzeit kommen oder hast du das im Studium zum Teil auch gelernt?
Ich glaube, das meiste lernst du einfach beim Machen. Ich glaube, es würden viele Gründer, glaube ich, sagen, wenn du erstmal anfängst, selber zu gründen und unternehmerisch tätig zu sein, dann ich habe selber kein MBA gemacht, so richtig. Ich habe ein MSc gemacht und trotzdem glaube ich, dass das, was wenn du selber eine Firma gründest, dass das wertvoller ist und lehrreicher ist als jeder MBA, den du bei der besten Business School der Welt machen kannst. Von daher, Learning by Doing im Wesentlichen. Ja, klar, ich habe natürlich irgendwie kaufmännische Sachen gelernt und habe da so ein Grundverständnis mitbekommen, wie um welche wesentlichen Stellschrauben es geht und auch eine gewisse Einstellung, glaube ich, die man da mitbekommt. Aber unterm Strich geht es halt darum, einfach unternehmerisch Sachen voranzutreiben und auch eben ganz viel Fehler zu machen auf dem Weg dorthin, um dann zu verstehen, was mache ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser.
Im Idealfall den Fehler nur einmal machen. Ja. Abschließende Frage, wenn wir uns überlegen, wo es mit Tiny Spaces vielleicht hingeht in den nächsten 10 Jahren, glaubst du, ihr bleibt quasi dem Konzept, wie es heute ist, treu oder glaubst du, ihr erweitert das vielleicht auch in andere Sphären, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, wir bauen jetzt auch Phonebooths für Büros, wir machen vielleicht auch eigene Coworking Spaces auf. Ist da schon was in der Planung oder sagst du, nee, es ist jetzt erstmal wichtig, dass wir die eine Sache jetzt gerade im Moment fokussieren und das im Idealfall auch die nächsten 10 Jahre beibehalten?
Also ich glaube, man kann kein Geschäftsmodell mehr auf 10 Jahre ausrichten, egal welches es ist. Die Zeiten sind längst vorbei. Wir müssen jetzt das nutzen, was funktioniert, und das ist das bestehende Produkt, das heißt Tiny Space. Und das werden wir so weit skalieren und in internationale Märkte bringen, so weit es geht. Und wir wollen da, das haben wir uns zum Ziel gesetzt, die führende Marke im Bereich der mobilen Rückzugsorte werden. Und das kann in Form eines Tiny Spaces sein, aber ob das in 5 Jahren noch wirklich genau dieses Produkt ist, wie du es heute kennst. Kann sein, kann aber auch sein, dass wir noch andere Produkte dazu nehmen. Ich glaube das, dass das passieren wird, dass wir noch unser Portfolio erweitern werden. Aber aktuell, glaube ich, ist nach 6 Monaten Vertrieb erstmal wichtig, dass man sich auf das konzentriert, was man, was man quasi erstmal bestätigt hat. Ja. Und dann kann man in der Zukunft schauen, was es noch so für tolle Lösungen gibt. Und die werden wir dann sicher alle auch irgendwie im Auge behalten.
Ja, weil Potenzial ist ja riesig, was quasi, also wenn du jetzt sagst, okay, Thema ist mobile Rückzugsorte, wenn ich mir die meisten Phonebooths angucke, die sind unbequem, nicht klimatisiert, haben oft überraschenderweise eine schlechte Akustik, obwohl man ja davon ausgehen könnte, dass sie genau dafür optimiert sein sollten. Also da stehen euch bestimmt noch viele Potenziale bevor. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute da warst, ein bisschen was erzählt hast. Und ich werde mir dann mal eins eurer Häuschen anschauen auf einer der nächsten Tech-Konferenzen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dich heute da zu haben.
Danke, das hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, komm gerne vorbei und schau sie an. Würde mich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert.
Wir haben jetzt im Nachgespräch noch ein bisschen zum Thema Tech-Konferenzen und wie die Geld einnehmen gesprochen. Und super spannend. Ich habe da natürlich ein bisschen kurz gedacht. Das sind ja nicht nur die Tickets, die verkauft werden, sondern das sind auch Plakate, die irgendwo hängen, irgendwie ein Label, was an der Kaffeemaschine ist. Und natürlich eben die Standgebühren, dann auch Getränke und so weiter. Also es sind vielfältige Einnahmemöglichkeiten und es ist wirklich beeindruckend für mich, was da Geld hinter so einer Konferenz steckt. Ich habe mich total gefreut, dass wir heute gesprochen haben und hoffe, dass ich irgendwann mal selber in so einem Tiny Space Haus sitze und einen Podcast aufzeichne. Das fände ich sehr, sehr cool irgendwie, nach diesem Gespräch. Ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Falls ihr den Podcast gemacht habt, abonniert ihn gerne, folgt ihm, gebt ihm eine Bewertung, teilt ihn mit Freunden. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.